Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Wolfgang Schmidt ganz herzlich begrüßen, der an einer ganz entscheidenden Stelle seinen Dienst getan hat, als Jahrzehnte deutscher Gewissheiten für immer zu Ende gingen. Wolfgang Schmidt war Kanzleramtschef, also tief drin im Maschinenraum der Macht, als Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat. Was ist damals, fast auf den Tag genau 4 Jahre her, was ist damals hinter den Kulissen wirklich abgelaufen? Es gab da diesen einen Moment wenige Tage zuvor. Sein Chef Olaf Scholz sitzt mit Putin an diesem absurd langen Tisch und fragt ihn zum Abschied: Können Sie mir versichern, dass keine Kampfjets in Richtung Ukraine aufsteigen, wenn ich hier wegfliege? Und Putin sagt daraufhin nichts. Wie erinnert er diesen Moment? Und dann gibt es da noch einen, der um die Frage kreist: Wie nah dran waren wir wirklich an einer nuklearen Eskalation? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Er war der Kriegsreporter vor Ort, als es losging, und verantwortliche Politiker zu Hause in Deutschland, ich glaube auch Wolfgang Schmidt, haben ihn und Katrin Eigendorf angerufen, um ein Bild der Lage vor Ort zu kriegen. In der entscheidenden Nacht vom 23. auf den 24. Februar lag er in einem Hotel nahe der Front in Kostjatynivka. Ich bin, sagte er, von einer Riesenexplosion wach geworden. Und wenig später sahen wir in den sozialen Netzwerken, dass auch Kiew angegriffen wurde. Menschen rannten zu Bankautomaten, lange Schlangen an den Tankstellen und Hotelgäste brachen in Tränen aus. Die Panik, sagte er, war in dem Moment deutlich zu spüren. Und während sich gewaltige Staus auf den Straßen aus Kiew herausbildeten, fuhren er und seine Kollegen ganz allein mitten hinein in die Stadt und waren in diesen Tagen ganz nah dran an Selenskyj und den Klitschkos. Herzlich willkommen, Paul Ronshammer, freue mich sehr. Ja, 4 Jahre ist es her, 4 Jahre, in denen sich die Art und Weise, Krieg zu führen, fundamental verändert hat. Ulrike Franke kann das so gut erklären wie wenige andere, hat, glaube ich, in Oxford zum Thema Drohnen und den Einfluss auf die moderne Kriegsführung sogar promoviert. Was also ist das heute für ein Krieg? Wenn man Kriegsreportern wie Katrin Eigendorf und Paul Ronsheimer zuhört, dann ist es vor allem ein Krieg der Drohnen. Und die klassische Frontlinie, an der Soldaten nur 300 Meter voneinander entfernt stehen, gibt's nicht mehr. Heute ist die Frontlinie 20, 25 Kilometer breit mindestens. Ulrike Franke sagt, Masse spielt immer noch eine Rolle, natürlich, aber die Innovationszyklen für die Waffensysteme werden immer schnelllebiger. Und die Drohne, die heute noch funktioniert, kann schon in 3 Wochen vollkommen obsolet und nutzlos sein. Was bedeutet das auch für uns, für unsere Aufrüstungsprogramme? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und er ist sozusagen der Dokumentar in der Runde, Georg Maskolo, der mit der ehemaligen Russland-Korrespondentin Katja Gloger den vielleicht präzisesten Bericht über die entscheidenden Momente, die entscheidenden Jahre vor dem Krieg verfasst hat. Monatelang stand das Versagen ganz oben auf den Bestsellerlisten. Wir waren das Land, sagt er, das die Ukraine mit 39 Musikinstrumenten ausgestattet hat und sich gleichzeitig komplett abhängig gemacht hat von russischem Gas. Und wir müssen uns fragen, waren wir in dieser historischen Situation gut genug? Man ahnt die Antwort, wenn man einen anderen Satz von ihm hört. Niemand, sagt er, niemand spricht heute noch davon, dass Russland diesen Krieg verlieren muss. Gute Beobachtung. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, waren wir in dieser historischen Situation gut genug? Ich glaube, man muss die Frage weiterreichen an die, wie ich gerade sehe, frierende Katrin Eigendorf in Kiew, die in der entscheidenden Nacht mit einem schweren Koffer in der Hand die polnische Grenze zur Ukraine überquert hat und die sagt, die Ukraine ist gerade an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Was macht das mit der Moral der Ukrainer? Guten Abend, Katrin, nach Kiew. Katrin, wie würdest du die Situation in Kiew gerade beschreiben? Kannst du uns ein Bild davon geben? Was ist das für ein Moment für die Stadt, für das Land, für die Moral der Leute?
Also man sieht das ja vielleicht oder erahnt das ein bisschen schon alleine an meiner Kleidung hier, wie kalt es ist. Es sind -10 Grad. Wenn es ein bisschen windig wird, ist es wirklich sehr, sehr ungemütlich, hier draußen zu sein. Mhm. In der Stadt Kiew sind mittlerweile nach neuesten Angaben immer noch 1.100 Häuser komplett ohne Heizung. Das heißt, die Menschen haben gar keine Wärme. In vielen Häusern gibt es Strom nur über wenige Stunden. Die Menschen sind hier eigentlich in ganz, ganz vielen Häusern von der Versorgung abgeschnitten und versuchen sich irgendwie von einem Tag auf den anderen einfach immer wieder durchzuretten oder auch die Nächte. Das muss man sich so vorstellen, dass die Menschen teilweise in ihren Wohnungen Zelte aufbauen, die Räume alle schließen, einen zentralen Raum nehmen, den sie irgendwie versuchen, so gut wie möglich abzudichten, Zelte aufbauen, in Zelten schlafen. Eigentlich die Hauptbeschäftigung ist, den Tag zu organisieren. Für alte Menschen ist das eine Katastrophe, weil gerade die großen Städte wie Kiew, aber auch Charkiw im Osten der Ukraine und viele andere haben noch diese Hochhäuser, wo gerade wenn Menschen eben älter sind und die Lifte nicht mehr fahren, sie dort einfach feststecken. Und wenn sie dann niemand versorgt, da erfrieren Menschen auch einfach in ihren Wohnungen.
Wahnsinn.
Also ich habe die Ukraine in den 4 Jahren des Krieges noch nie in einer so katastrophalen Situation wie jetzt erlebt. Also man erlebt einfach Menschen, die sagen, wir wissen gar nicht mehr, wie es überhaupt weitergehen soll. Und dazu kommt eben auch noch die maximale Verunsicherung. Vielleicht kommen wir darauf später auch noch zu sprechen, was die Verhandlungen angeht, dass eigentlich niemand weiß, was wird passieren, mit was kann man überhaupt noch rechnen?
Würde die Frage noch mal gerne an Paul Ronsheimer weiterreichen. Herr Ronsheimer, was hören Sie über die aktuelle Situation in der Ukraine? Es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe mit Katrin Eigendorf vor einem Jahr ungefähr hier gesessen und sie sagte, wir sind gerade an so einem Tiefpunkt und ich habe das Gefühl, auch vom Tiefpunkt haben wir uns noch ein bisschen weiter runter bewegt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das ist auch mein Eindruck, das, was Katrin dort berichtet, wenn ich mit Menschen in Kiew spreche, auch mit Leuten in verantwortlicher Position. Vitali Klitschko, der Bürgermeister, der kämpft seit Wochen und Monaten darum, dass sie das immer wieder schnell reparieren. Und ich erinnere mich noch bei Besuchen, Sie sagen es von einem Jahr, vor 2 Jahren, da haben sie es immer wieder relativ schnell hinbekommen. Es gab einen Angriff. Ja, der hat manchmal dort ein Kraftwerk getroffen, aber dann hat man es hinbekommen, dass auch relativ schnell wieder die gesamte Stadt dann funktioniert hat. Und jetzt ist es so, wenn man mit Leuten spricht, das sagen sie noch nicht öffentlich, weil das Panik auslösen würde. Aber ich höre, dass manche mittlerweile auch ein Szenario denken, dass Kiew komplett dunkel wie jetzt, aber dauerhaft ohne Strom, ohne Wasser und ohne Heizung sein könnte, was dann natürlich eine Riesenfluchtwelle bedeuten würde. Die Frage ist nur, wohin sollen die Menschen noch? Man sieht ja, nichts ist mehr sicher, nichts war wirklich sicher, aber Kiew war ja die gesamte Zeit immer noch eine Art Ruhepol, auch für die Leute, die von der Front kamen. Und das hat sich radikal verändert. Und die Frage wird sein, schafft es Putin? Und wir wissen, dass er es geschafft hat, mehr Raketen, mehr ballistische Raketen neben den Drohnen zu produzieren und damit die Stadt wirklich platt zu machen.
Ich würde gerne Ulrike Franke, die sich ganz viel auch mit Kriegsführung und der Frage auch der Waffensysteme beschäftigt, fragen. Frau Franke, wie sehr hat die Intensität zugenommen? Also wenn wir im ersten Kriegsjahr von Einschlägen sprachen, die zwar regelmäßig, aber dann doch in relativ großen Abständen kamen, wovon reden wir heute?
Also die Intensität hat zugenommen und vor allen Dingen, was wir gesehen haben, ist, also Russland hat mehr Systeme produziert mehr Systeme, die Quantität ist hochgegangen. Und sie haben auch gelernt insofern, als dass, als sie nur einzelne, nehmen wir jetzt mal die Drohnen, einzelne Drohnen geschickt haben, haben die Ukrainer relativ schnell gelernt, diese abzufangen. Es gab mal Momente, da war die ukrainische Abfangrate von auch von diesen größeren Shahed-Drohnen 95% oder 90%. Was hat Russland gemacht? Es hat angefangen, Schwärme oder mehrere dieser Drohnen, das sind keine wirklichen Schwärme, mehrere dieser Drohnen gleichzeitig zu schicken. Und wir hatten Nächte, da waren es 500, 700, 800 Drohnen gleichzeitig.
In einer Nacht.
In einer Nacht. Und das ist dann schwieriger abzufangen.
Und das kommt dauerhaft jetzt.
Genau, und das zerstört eben auch. Plus eben, es wurde schon gesagt, die Raketen und anderes. Mhm. Und dann eben auch sehr gezielt, also Winter wird ja gerade als Waffe eingesetzt, das ist der kälteste Winter seit 20 Jahren, sehr gezielt Angriffe auf die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur, die Energieproduktion. Und ja, dann haben wir eben diese Situation, wie wir es jetzt aus Kiew hören.
Katrin, wir kommen gleich noch einmal zu dir zurück. Ich hoffe, es geht noch einen kleinen Moment in dieser Kälte dort, weil wir natürlich gerne einmal reingehen würden in das, was dort passiert ist, was vor 4 Jahren passiert ist. Wolfgang Schmidt ist bei uns, hat es eben schon gesagt, Kanzleramtschef damals an der Seite von Olaf Scholz. Der sagt seit November, also im November davor hatte sich das abgezeichnet. Wo waren Sie bei Kriegsausbruch? Was war das für ein Moment? Wie erinnern Sie den? Wann haben Sie wirklich die finale Information bekommen? Jetzt geht's los. Die greifen jetzt an, die machen ernst.
Also tatsächlich am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, interessanterweise von einem Journalisten, der hier auch häufiger ist,
Bojan Banczewski,
genau,
Kollege vom Wall Street Journal,
der mir sagte, Wolfgang, ich höre hier aus Kreisen der amerikanischen Dienste, dass es heute Nacht losgeht.
Und woran haben die das festgemacht? Woran haben die das gesehen?
Es gab ja die ganze Zeit, im Prinzip seit November, die Berichte darüber, dass diese Truppenkonzentration 150.000 Soldaten in Belarus und in Russland an der Grenze zur Ukraine, dann irgendwann Checklisten, wo man gesehen hat, jetzt ist eigentlich alles, was für eine Invasion nötig ist, inklusive des Anbringens von Freund-Feind-Kennung auf den Fahrzeugen vorhanden. Und ich hatte den BND dann irgendwann gebeten, dass sie selber mal so eine Checkliste machen. Also was müsste man eigentlich alles vorbereitet haben, wenn man eine Invasion starten will? Und irgendwann waren alle die Kästchen ausgefüllt. Wow. Und das war dann klar
bis hin zu
Blutreserven, also Konserven,
also Krematorien. Die haben gesehen, da werden Blutkonserven aufgetaut.
Genau. Und auf die Fahrzeuge verladen. Also wir sind ja ganz gut inzwischen im Beobachten der jeweils anderen durch Satellitentechnik, durch Drohnen. Und man hatte ein ganz gutes Bild, was passiert. Was immer unklar war, und das haben die Amerikaner ja in so einem etwas ungewöhnlichen, einer Bewegung, dass sie gesagt haben, wir teilen das jetzt mit der Öffentlichkeit. Also ich weiß noch, die sind im November zu mir gekommen, der sogenannte Station Chief der CIA in Berlin an der Botschaft, und so mit so ganz großer Geheimhaltung und so einer Tasche, die sie dann aufgemacht haben, Siegel gebrochen, und wir lesen jetzt was vor, ganz streng geheim. 2 Tage später stand es in der New York Times. Und das war eben, wir sehen das alles. Und die Amerikaner wie die Briten hatten sich eben entschieden, um auch diese Vorbereitung von Putin zu konterkarieren, das öffentlich zu machen. Eine sehr ungewöhnliche Sache, weil man ja immer die Sorge hat, man verrät seine Quellen. Und deswegen war klar, das ist alles vorbereitet. Die große Frage war, hat Putin sich schon entschieden? Und wenn er sich entschieden hat, wann gibt er den Befehl? Und wenn man sich nochmal zurückerinnert, die Amerikaner hatten zwischendurch gesagt, das könnte auch eine Woche vorher passieren. Und das war genau der Zeitpunkt, in dem Scholz zu Putin geflogen ist. Deswegen auch diese Frage, was passiert eigentlich, wenn ich hier wegfliege? Kann es sein, dass dann der Angriff auf die Ukraine beginnt?
Und dann dieser Moment, Putin sagt nichts.
Genau. Das zeigt natürlich, da ist was im Busch.
Ja,
allerdings. Und wenn man sich noch mal weiter zurückerinnert, also heute genau vor einem Tag, also am 19. Februar, Samstag 2022, Zelensky spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wird interviewt, und hinterher gab es ein sogenanntes Bilat, also ein bilaterales Treffen von Scholz mit Zelensky. Wir sitzen da mit Zelensky und danach mit Kamala Harris, der damaligen Vizepräsidentin, und haben genau diese Frage diskutiert, werden die Russen das machen? Und Zelensky hat sowohl öffentlich als auch in diesem vertraulichen Gespräch mit dem damaligen Kanzler gesagt, nein, er glaubt nicht daran. Und die Amerikaner waren, und wir, ein paar Ronsheimer und ich, haben auch viel Kontakt in der Zeit gehabt. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Wir haben versucht, genau wie die Amerikaner, ihm zu sagen, rechne damit. Und die Amerikaner haben auch versucht, ihm zu sagen, zieh Truppen vom Donbass, von der Kontaktlinie der damaligen ab und verleg sie nach Kiew, weil alle davon ausgegangen sind, der Schlag wird vor allem sein nach Kiew, ihn zu entfernen.
Entfernen ist das schöne Wort für umbringen.
Umbringen oder in Haft nehmen und dann eben ein Moskau-treues Regime da zu installieren. Ich glaube, Paul Ronsheimer kann ganz eindrücklich schildern, wie das sich auch in der Ukraine angeführt hat. Wir haben halt viel mit seinen Freunden, den Klitschkos, auch gesprochen, die dann ja sich auf den Nahkampf schon vorbereitet haben.
Lass uns gleich mal in die Details rein. Ich würde aber gerne noch Georg Maskolow vorher fragen. Sie schreiben in diesem Buch, das ich eben zitiert habe, im November 2021, informieren amerikanische, britische Geheimdienste die NATO über eine bevorstehende Invasion. Putin habe die Entscheidung getroffen, aber viele, auch Deutsche und Franzosen, bleiben skeptisch. Warum?
Ja, so ist der Stand der Dinge. Und der frühere CIA-Chef Bill Burns hat den schönen Satz zu uns gesagt für das Buch. Es war eine ziemlich einsame Zeit für die CIA und auch für die britischen Partner, weil es diese harte unterschiedliche Einschätzung gibt. Die Briten und die Amerikaner sagen, Putin ist entschieden und Putin ist entschieden nicht für einen kleinen oder kleineren Waffengang an der Kontaktlinie, was man so euphemistisch die Kontaktlinie nennt, also die Ostukraine, sondern er will auf Kiew vormarschieren. Und dann gibt es viele, die sind skeptisch, die bleiben skeptisch, dazu gehört der BND, aber auch andere. Und ich glaube, das wird am allerbesten dadurch illustriert, dass am 23. Februar der damalige BND-Chef Bruno Kahl nach Kiew fliegt, um Gespräche zu führen mit seinem Partnerdienst. Aber er will eigentlich auch den damaligen Außenminister Kuleba treffen. Dafür hat Kahl so eine Art Sprechzettel in der Tasche und da steht drin, auf dem Sprechzettel, wie kann man da jetzt eine Eskalation an der Kontaktlinie vermeiden? Und er soll noch mal ausrichten, die Position der Bundesregierung, dass man in Bezug auf Waffenlieferungen, die die Ukrainer dringend erbitten, doch sehr zurückhaltend in Berlin sei. Und Bruno Kahl kommt an und wacht im Krieg auf und muss, weil
der,
das
der, Flugzeug... Der kommt am 23. hin und wacht
am 23. hin und wacht am 24. im Krieg auf. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass der Chef eines Auslandsnachrichtendienstes nicht in ein Land fliegt, wenn man denn weiß oder für annähernd sicher hält, dass ein Krieg ausbrechen wird.
Gehört ja wirklich Paul Ronsheimer zu den interessanten Fragen dieses Krieges, warum auch jemand wie Selenskyj? Als ich die ganze Zeit gesagt habe, das wird nicht passieren.
Das ist die Frage.
Und zwar nicht nur offiziell, ja,
sondern auch, ja, also ich war im Hintergrund mit Selenskyj dort in den eine Woche vor Kriegsausbruch unterwegs an neuralgischen Orten, also Mariupol. Dort sieht man das, da sitzen wir am Tisch, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Mariupol mittlerweile komplett zerstört von den Russen. Mhm. Und Selenskyj hat dort ukrainisches Militär.
Das ist ein Wahnsinnsfoto, ne? Überleg mal. Es ist
wenige
ein anderer Mensch, der da sitzt, ne?
Ein ganz anderer Mensch zu dem Zeitpunkt.
Unfassbar.
Und er macht an dem Tisch, wo wir dort sitzen, hinter ihm sitzt André Yermak, mittlerweile entlassener Präsidialchef.
Wegen Korruption?
Ja, genau, also zumindest in der Nähe dieser Korruption. Und Selenskyj fragt mich in diesem Moment, wo das Foto entstanden ist, ob ich ihm erklären kann, warum die Deutschen immer noch keine Waffen schicken wollen. Und dann fragte er mich, wie ist das möglich eigentlich, dass Herr Plötner, diesen Namen nannte er, jetzt den Kanzler außenpolitisch berät? Der sei doch vorher beim jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gewesen und sei mit seiner Politik schon als Außenminister im Außenministerium gescheitert. Und aus Sicht der Ukrainer zu diesem Zeitpunkt war die entscheidende Figur mit dieser Jens Plötner, an dem sie festgemacht haben, deswegen werden keine Waffen geschickt. Also Sie müssen sich das vorstellen, ja, sind Momente, wo der ukrainische Präsident durchs Land reist, die Truppen besucht und verzweifelt die Europäer auffordert, endlich Waffen zu schicken. Da sieht man auch ein Frontbild unterwegs, auch mit Selenskyj in der Mitte.
Wo war das?
Das war, an der östlichen Front im Donbass. Wir waren 2 Tage unterwegs. Ich und ein weiterer Journalist von der BBC damals. Und sonst waren wir eigentlich die ganze Zeit mit ihm. Und das war noch eine Phase. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, Herr Präsident, glauben Sie, dass dieser Krieg wirklich ausbricht? Und er hat immer gesagt, nein, nein, am Ende werden wir eine Verhandlungsmöglichkeit finden. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, wir brauchen, wenn das passieren sollte, wir brauchen dringend Waffen. Das war immer seine verzweifelte Aussage. Was interessant ist, Selenskyj, und wenn man andere Generäle heute spricht, die damals die Verantwortung hatten, Herr Sirski zum Beispiel, der für die Verteidigung Kiews verantwortlich war, der hat zu dem Zeitpunkt selbstständig Artilleriesysteme, die Positionen verändert, weil er davon ausgegangen ist, dass es zum Angriff kommen würde und dass die Russen zu dem Zeitpunkt genau wussten, wo das ukrainische Militär steht. Denn wir wussten auch von Vitali Klitschko und anderen, dass sie natürlich wahnsinnig viele Spione zu dem Zeitpunkt in Kiew hatten. Also wir wussten dann bei Kriegsausbruch Hunderte, wenn nicht Tausende Russen waren in den Wochen vorher ins Land gekommen, ganz normal, über einen Flughafen und waren bereit für den Moment, wenn dieser Krieg ausbrechen würde. Und die Systeme, die hat Sirskyj dann in einer Nacht- und Nebelaktion, hat er dort die Orte verändert. Also Russland hat teilweise, was wir heute wissen, falsche Orte angegriffen mit diesem Erstschlag, als es in Kiew in der Nacht dann passierte vom 23. auf den 24. Und auch durch diese Eigenentscheidung des ukrainischen Militärs konnte Kiew erst einmal diese ersten Stunden überleben. Man muss ja immer wieder sagen, heute sieht es so aus, jetzt neben der aktuellen Lage, aber wenn man den Rückblick macht, dass Kiew ja heroisch verteidigt, aber es war ja sehr knapp.
Ja, absolut.
Es gab den Flughafen Hostomel, wo die Russen schon waren. Ein CNN-Kollege traf dort schon russische Soldaten und er hat sie mit Ukrainern verwechselt und sie sagten plötzlich, ne, wir sind die Russen und die waren, das ist der Flughafen, dort sieht man den. Den wollte die russische Armee in den ersten Stunden, in den ersten Tagen erobern und damit eben die militärische Übermacht gewinnen.
Die Logistik irgendwie klar machen. Frau Franke.
Nur um noch ganz kurz noch mal zur deutschen Einschätzung zurückzukommen. Also für mich ist dieser Besuch des BND-Präsidenten und so schon sinnbildlich dafür, dass wir in Deutschland, zumindest auch in der deutschen Gesellschaft und meiner Perzeption nach auch in der deutschen Politik, uns letztendlich nicht haben vorstellen können, dass wir wieder einen Krieg auf dem europäischen Kontinent sehen könnten. Also ich finde das immer sehr sinnbildlich. Annalena Baerbock sprach ja dann auch am nächsten Tag von einem quasi Aufwachen in einer neuen Welt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Deutschen ganz besonders, die Europäer generell auch, aber vor allen Dingen eben die Deutschen wirklich fundamental in einer neuen Welt aufgewacht sind an diesem 24. Februar, weil es so außerhalb unserer Vorstellungskraft war, dass es einen tatsächlichen Krieg, einen militärischen Konflikt auf dem europäischen Kontinent geben könnte. Und ich glaube, da haben wir uns lange Jahre und Jahrzehnte auch etwas eingeredet, dass sich die Welt auf eine gewisse Art und Weise verändert hat. Und das erklärt, glaube ich, auch ja zum einen eben diese Einschätzung, aber auch unsere Handlungen auch im Vorfeld dieses Angriffes, dass wir das alles nicht so richtig geglaubt haben und deswegen über 5000 Helme gesprochen haben, weil so ganz wirklich, dass das wirklich relevant wird und passiert und diese Helme gebraucht werden, haben wir
irgendwie nicht gedacht. Generationen von Politikern auch noch Bürgerinnen und Bürgern sind, mich ausdrücklich angeschlossen, zu denen Krieg einfach nicht gehört. Ja. Das ist etwas, das ist in meiner Vorstellungskraft nicht da.
Zum Glück, das ist ja etwas sehr Positives, genau. Aber das hat uns alle
absolut
geprägt in unserem Denken.
Genau, würde gerne Katrin fragen, wo warst du, als dieser Krieg ausgebrochen ist? Ich habe das vorhin kurz angedeutet, irgendwo polnisch-ukrainische Grenze. Du hast versucht, ins Land zu kommen. Was war das für ein Moment? Wie hast du das wahrgenommen, auch als jemand, der schon sehr viel Krieg und Leid und Tod gesehen hat?
Ehrlich gesagt, ich glaube, es war nicht nur ein Irrtum der Europäer und der Deutschen, sondern es war ja auch in der Ukraine so. Und ich muss auch sagen, dass viele von uns Journalisten, die sich seit vielen Jahren auch mit dem Krieg in der Ukraine, der ja im Prinzip 2014 angefangen hat, beschäftigt haben, eigentlich keiner so recht glauben konnte, dass Putin wirklich diese Vollinvasion gegen die Ukraine beginnen würde. Weil wenn man sich heute die Situation anguckt, es ist ja im Prinzip ein aussichtsloser Krieg auch für Russland. Russland kann diesen Krieg gegen die Ukraine nicht zu den Maximalforderungen, die das Regime will, gewinnen. Und ich glaube, das war einfach der Grund, warum viele damit nicht gerechnet haben. Für mich war die Situation so, ich war zu dem Zeitpunkt noch in Kabul und bin dann irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt, weil ich doch gesehen habe oder weil wir auch im ZDF gesehen haben, dass die Situation schon brenzliger wird. Und ich bin dann am 23. wollte ich dann eigentlich nach Kiew fliegen und es ging kein Flug mehr. Und man sagte mir dann am Flughafen, ja, Sie können jetzt noch bis nach Krakau fliegen, aber bis nach Kiew können wir Ihr Gepäck nicht weiter checken. Und dann bin ich nach Krakau geflogen und bin dann praktisch spät abends um 11 Uhr zu Fuß mit meinem ganzen Gepäck, also schusssicherer Weste, Koffer, im Dunkeln über die Grenze gelaufen. Habe dann auf der anderen Seite einen Fahrer getroffen, mit dem ich mich aufgemacht habe nach Kiew. Und wir saßen im Auto und dann rief mich irgendwann eine Freundin aus Kiew an und sagte, ja, die Stadt wird jetzt angegriffen. Und dann bin ich im Prinzip in den Krieg hineingefahren. Und ja, wir alle waren schon doch überrascht davon, dass Putin das wirklich wahr macht. Vieles hat sich angedeutet. Und klar, aus der heutigen Situation und dem Wissen, was wir heute haben, sagen wir, das war naiv. Aber ich hatte im Dezember die Gelegenheit, mit General Zirsky, den Paul ja auch gerade erwähnt hat, ein Interview zu machen. Und der hat die Situation auch noch mal aus seiner Sicht so beschrieben, dass er als Militär auch in der ukrainischen Politik auf taube Ohren gestoßen ist und viele Vorbereitungen einfach selber in die Hand genommen hat, weil es auch die politische Elite der Ukraine nicht glauben wollte.
Die Einschätzung von Selenskyj haben wir gerade gehört. Wie war die Einschätzung von jemandem wie Vitali Klitschko, Paul Ronsheimer, Bürgermeister von Kiew?
Das hat sich massiv unterschieden von ihm. Er hat 2 Wochen vor Kriegsausbruch, ich saß mit ihm in Kiew an einem Abend, die Stadt war noch relativ normal, ja, Katrin hat es gesagt, bis wenige Tage vorher sind der Flieger gelandet. Und Vitali Klitschko hat zu mir gesagt, der Krieg wird kommen. Sie werden Kiew angreifen. Und er hatte Informationen, auch aus den USA. Beide, Vitali und Wladimir, haben gute Verbindungen in die USA, weil sie auch dort gelebt haben. Und sie hatten Geheimdienstinformationen. Und er hat schon in diesen Wochen gesagt, es passieren nicht genügend Vorbereitungen. Mhm. Denn man muss ja eins wissen. Man ist davon ausgegangen, dass dieser Angriff so brutal passieren würde, dass ganz schnell es kein Wasser mehr geben würde, dass das Internet weg wäre, dass es keinen Strom mehr gibt. Also dass diese Auswirkungen so umfassend sind und dann Russland ganz schnell Kiew erobern könnte. Das war das, was ja auch amerikanische Militärs geglaubt haben. Und ich erinnere mich noch bis heute, wie er geflucht hat damals. Wie kann das sein? Wir müssen uns hier mehr vorbereiten. Und er hat ziemlich offen davon gesprochen und gewarnt und wurde dann von anderen Politikern dafür kritisiert, vom damaligen Verteidigungsminister. Mhm. Und es war so, dass er zu diesem Zeitpunkt auch dazu aufgerufen hatte, erinnere ich noch, dass die Leute trainieren sollten. Ja, da gab es die Bilder, vielleicht können sich manche Zuschauer erinnern, wie mit Holzgewehren dort ziemlich verzweifelt Leute Übungen abgehalten haben. Ja, eine Millionenmetropole sehr nah an Europa. Und er hat das versucht. Aber Selenskyj und andere, sie argumentieren heute, das muss man fairerweise vielleicht dazu sagen, die Argumentation von Selenskyj heute, wir wissen nicht, was stimmt, ist, er wollte nicht, dass Panik ausbricht. Deswegen hat er das nie so klar benannt, die Sorge dafür, dass dann die Wirtschaft zusammenbricht und das dann erst recht passiert. Aber es gab Stimmen im Land, die das sehr wohl gesehen haben. Und ich denke, da wird auch noch, wenn dieser Krieg vorbei sein wird, irgendwann eine Aufarbeitung stattfinden müssen.
Ich kann noch mal Georg Maskolow fragen, ist auch das eine der interessanten Fragen, wenn man jetzt mal zurückschaut nach 4 Jahren. Wir haben offenkundig nicht realisiert, was die Situation ist, was die Gefahr ist. Und das, finde ich, muss man auch keinem vorwerfen. Aber es gibt umgekehrt die Amerikaner, die das offensichtlich begriffen haben. Anders gefragt, warum war eigentlich Kiew dann am Ende doch in der Lage und auch die Ukraine in der Lage, sich dann vergleichsweise gut zu verteidigen. Ich meine, selbst Putin ist dieser Fehleinschätzung erlegen. In 3-4 Wochen haben wir das Ding klar. Und nichts davon ist eingetreten.
3 Tage.
Genau, 3 Tage Kiew. Und warum ist das so gekommen?
Ja, es ist gut, dass wir über die Fehleinschätzung noch mal reden. Am Morgen des 24. sind sich, glaube ich, alle einig. Alle westlichen Geheimdienste, da sind sie auf einmal alle wieder beieinander, dass das eine Frage von 48 Stunden sein wird oder vielleicht von 96 Stunden. Es gibt einen BND-Bericht ans Kanzleramt, der trägt die Überschrift Selenskyj noch nicht zur Kapitulation bereit.
Das stand also da drüber.
Alle sind Selenskyj noch nicht zur Kapitulation bereit. Wahnsinn. So ist die Einschätzung bei praktisch allen. Mhm. Deswegen gibt es am Anfang auch gar keine Diskussion über die Frage, sollte man jetzt eigentlich Waffen liefern? Sondern es gibt eine Diskussion zum Beispiel bei den Briten, wie kann man die dann geschlagene ukrainische Armee als praktisch so eine Art Widerstandsgruppe, die sich wo auch immer versammelt ausstatten. Und dieses interessante
also Partisanen, ja?
Im Grunde, wie kann man einen Partisanenkrieg unterstützen? Interessanterweise gibt es einen einzigen Geheimdienst, der eine andere Auffassung vertritt. Und zwar der des US-Außenministeriums, eigentlich gar kein richtiger Geheimdienst, sondern eher so eine kleine Sammeleinheit. Aber die sagen, wir haben gesehen, was sich in der ukrainischen Gesellschaft verändert hat. Und wir sehen das übrigens, weil wir Meinungsumfragen lesen. Das heißt, die waren entfernt von diesem, wir zählen, wer hat wie viele Panzer und richtig, wer hat wie viele Flugzeuge. Sondern wir fragen uns, haben wir es mit einem Land zu tun, das sich entschieden hat, in Richtung Westen zu schauen und sich auf keinen Fall unter russisches Joch zu begeben. Und dieser Wille zum Widerstand, der ist massiv unterschätzt worden. Und das dauert so einige Tage. Und als klar ist, dass es einen substanziellen, harten, erfolgreichen Widerstand der ukrainischen Armee gibt. Erst zu diesem Zeitpunkt beginnt die Diskussion über die Frage, mit welchen Waffen soll und muss man die Ukraine jetzt unterstützen.
Genau, diese ersten Tage vielleicht dazu, was du auch sagst, dieses Gefühl des Partisanenkriegs, auch das hatten wir Reporter dort in den ersten Tagen. Ja, Sie haben es ja gesagt, wir waren im Donbass, als das Ganze passierte, und dachten in diesem Moment, jetzt wird das ganz schnell gehen. Dann gab es Gerüchte, bestimmte Städte sind schon besetzt. Wir haben 24 Stunden gebraucht, um aus dem Osten des Landes nach Kiew zu kommen. Und ich erinnere bis heute, als wir in der Nacht dort ankamen in Kiew, dann in den Abendstunden des 24., wie ich Vitali und Wladimir Klitschko traf, spät in der Nacht, in voller Ausrüstung, mit Maschinengewehren, in einem Hotel, abgelegen, in Kiew. Und ich habe sie erst gar nicht erkannt. Und ich kenne sie seit über 10 Jahren. Und in dem Moment dachte ich, okay, hier passiert etwas ganz anderes, als ich erwartet habe. Und gleichzeitig war in diesem Hotelflur mehrere Maschinengewehre, also so Dutzende, die dort einfach auf dem Boden lagen. Und ich fragte, also was macht ihr mit diesen Gewehren jetzt? Ja, wir bereiten uns jetzt auf Straßenkrieg vor. Und das war auch der Zeitpunkt, wo, und das war auch damals bekannt, Zelensky und Klitschko auf diesen Todeslisten standen. Man ging davon aus, in den Straßen von Kiew, dass Spione der Russen Jagd machten in diesem Moment auf die beiden und auch auf Zelensky natürlich. Und wir sind dann fast alle 2 Stunden an einen anderen Ort. Also einmal in eine Tiefgarage, in ein anderes Hotel, irgendwo rein, um uns zu verstecken. Und man ging davon aus, dass eben erstmal Jagd auf diese Leute gemacht würde. Und diese Entwicklung, wie du richtig sagst, ging mehrere Tage. Das Wichtigste zu diesem Zeitpunkt, und das ist, glaube ich, etwas, was die Ukrainer, gerade haben wir kritisch über ihn gesprochen, aber was die Ukrainer Zelensky nie vergessen werden, dass er dort geblieben ist. Das ist
die Frage, die ich ihm gestellt habe im November. Und die Antwort hat mich damals ungeheuer beeindruckt. Das war die Frage, die mich seit Beginn dieses Krieges beschäftigt. Wir kennen den afghanischen Präsidenten, der im Hubschrauber sich sehr schnell vom Acker macht.
Und mit vielen Millionen.
So, genau, mit ausreichend Bargeldreserven, damit es dann auch gut läuft in der neuen Heimat. Und Zelensky bleibt da. Und ich habe ihn gefragt,
und macht diese Videos.
Ne? Macht also diese Videos.
Und sich auch noch in der Situation lustig über die Russen.
Und Sie beschreiben, glaube ich, Herr Schmidt, an einer Stelle ein Telefonat mit Kuleba, wenn ich das richtig erinnere, mit dem Außenminister, der sich wie von Ihnen verabschiedet.
Ja, das war tatsächlich Klitschko, und zwar der Bruder, also Wladimir, der sagte, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Und das war ich hatte den Gegenschnitt, weil ich auch mit Paul Ronsheimer in der Zeit viel telefoniert habe, dass Sie jetzt wirklich in dieser Kampfausrüstung sich bereit machen für den Häuserkampf. Und um vielleicht auch mal den Gegenschnitt zu machen, ich habe mir das jetzt auch noch mal angeguckt, wir haben an dem Mittwoch Sitzung des Sicherheitskabinetts. Dann kommt der französische Außenminister in das Bundeskabinett als Gast. Das macht man immer so alle halbe Jahr. Dann haben wir Koalitionsausschuss, machen noch so Beschlüsse über Entlastungsmaßnahmen wegen der gestiegenen Energiepreise. Dann kommt eben die Nacht und am nächsten Tag wieder Sitzung des Bundessicherheitskabinetts unter Richtung der Fraktionsvorsitzenden. Und dann eine Schalte der G7, also der wichtigsten Industriestaaten, mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg damals. Und wenn man sich das Statement danach anguckt, da ist von den Sanktionen die Rede, die wir seit Dezember intensiv vorbereitet hatten, von Durchhalten, von Flüchtlingen, kein Wort von Militärhilfe. Und das hat sehr stark damit zu tun, was Paul Ronsheimer erzählt hat, dass eben die Erwartung, auch was Georg Maskolo sagte, da war, das wird jetzt in eine andere Phase übergehen. Und als dann aber klar war am Freitag, nee, dass dieser Plan, den die Geheimdienste in der Tat sagten, ich erinnere noch so, dass der BND mir auf meine Frage, wie lange halten die jetzt noch durch, sowas sagte wie 6 bis 7 Stunden. Was? Und mir dann aber der Analyst auch sagte, und das war an dem Donnerstag, sie werden die Schlacht gewinnen, aber nicht den Krieg, also die Russen. Und deswegen war dann klar, jetzt müssen wir was tun. Und dann haben wir an dem Samstag ja eine Sitzung telefonisch des Bundessicherheitsrates gemacht, wo wir dann entschieden haben, Fliegerfäuste, Panzerfäuste und diese Haubitzen.
Man muss ja schon sagen, dass das unglaublich fahrlässig war vom Bundeskanzler oder von der gesamten Bundesregierung, dass das so spät passiert ist. Also, dass man gedacht hat, Und darauf beziehen Sie sich ja dann die Geheimdienste. Die sagen uns voraus, das dauert nur 48 Stunden. Ja, dann lohnt sich's ja auch nicht mehr, dort irgendwie Panzerabwehrwaffen hinzuschicken. Also war etwas, was die Ukrainer wahnsinnig wütend gemacht hat, dass offenbar die deutsche Bundesregierung nicht an sie geglaubt hat.
Bundesregierung, deswegen habe ich ja gesagt,
Und zu diesem Zeitpunkt, und Sie sprechen das an, Selenskyj diese Videos macht, sagt, ich bleibe hier, ich gehe nicht nach Lemberg, ich gehe nicht in die Westukraine, ich habe keine Angst, ich bleibe hier.
Keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition.
Zu den Amerikanern. Und was ja eben nicht stimmt, der heute häufig kritisierte Donald Trump hatte in seiner Amtszeit also in der ersten Waffen geschickt, die jetzt zur Verteidigung Kiews eingesetzt
wurden. Das ist das, was ich eben meinte. Es waren die Amerikaner, die das gemacht haben, ja?
Und die Briten haben auch, also insbesondere Fliegerfäuste geschickt.
Kanadier
aber relativ
auch.
Wenig. Und wenn man sich aber nochmal anguckt, deswegen habe ich dieses G7-Statement, das ja das Gemeinsame ist, nochmal darauf hingewiesen und dann auf die Stellungnahme hinterher des Europäischen Rates. Der hat sich an dem Donnerstagnachmittag dann auch in Brüssel getroffen. Und wenn man sich auch nochmal anguckt, was Macron seinen Leuten gesagt hat, was Boris Johnson gesagt hat, war überall keine Waffen. So, ne, ich bin ja völlig bei Ihnen.
Aus der
Rücksicht würde ich auch sofort sagen, das war ein schwerer Fehler. Und bei Georg Maskolo in dem wirklich sehr lesenswerten Buch stehen ja noch mehr Dinge, von denen ich zum Beispiel auch nicht wusste, über Scharfschützengewehre, wo wir aktiv als Bundesregierung, die vorherige insbesondere, verhindert haben, dass in die Ukraine was geschickt wird. Das ist aus heutiger Sicht natürlich ein schwerer Fehler. Ich sage nur, das war ein Traditionsbestand der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, keine Waffen in Kriegs- oder Krisengebiete. Und es gab
unterstreicht das, was Frau Franken vorhin gesagt hat.
Es gab immer die Idee, dass man auch jetzt Putin in dieser Situation keinen Vorwand liefern wollte. Also das war immer diese Balance. Man wollte ja noch ganz lange, deswegen auch die Reise von Scholz, Macron, beiden Gespräche, Putin keinen Vorwand liefern.
Einmal ganz kurz den Widerspruch und dann hätte ich noch eine Frage an Katrin.
Es gibt eine sehr deutsche Vorgeschichte, die man verstehen muss, um den Ärger und den Zorn der Ukraine zu verstehen. Seit 2014 kommen sie im Grunde immer wieder und sie sagen, wenn wir schon keine Waffen bekommen, können wir vielleicht zumindest demilitarisierte, geschützte Transportpanzer bekommen, um Verwundete von der Front zu bekommen. Und unsere Antwort darauf ist, dass wir in der deutschen Botschaft in Kiew in zwei Tranchen 39 Musikinstrumente übergeben. Andere Staaten, die Briten vor allem, die USA, beginnen sehr früh damit, die ukrainische Armee zu trainieren. Man muss sich ja nicht entscheiden,
das war meine Frage vorhin. Ne? Warum waren die dann doch in der Lage,
es
zu tun?
Der Ukraine werden Zehntausende ukrainische Soldaten trainiert. Übrigens damals auch schon in der Drohnenabwehr. Ebenfalls eine Möglichkeit für Deutschland gewesen, sich daran zu beteiligen. Unsere Antwort war im Grunde, immer nein. Und selbst als, du hast es gesagt, Donald Trump, aber später auch andere Staaten, so ab November, Dezember beginnen ja im Grunde alle angesichts des Aufmarsches an der Grenze ihre Position zu überdenken. Und wir überdenken unsere Position erst nach dem 24. Februar. Das erklärt viel von dem ukrainischen Zorn.
Wir können jetzt aber auch nicht so tun im Nachhinein, als wäre es so offensichtlich gewesen, dass dieser Initialangriff Russlands gescheitert ist. Denn also in der wissenschaftlichen Community gibt es da eine relativ große Aufarbeitung inzwischen. Warum hat man sich denn eigentlich so getäuscht, dass man dachte, dass die Russen eben gewinnen? Und es gibt ja schon ein paar sehr relevante Momente, wo das auf Messerschneide stand. Also diese Tatsache, dass eben Selenskyj sich hinstellt und sagt, ich brauche keine Fahrgelegenheit, ich brauche Munition. Das war ein wichtiger Moment. Auch dieser Konvoi auf Kiew, diese 60 Kilometer Lastwagen Russlands Richtung Kiew, wo die Russen sich auch aus einer militärischen Sicht einfach dumm angestellt haben. Das muss man schon auch sagen. Und die Ukrainer wiederum das genutzt haben und dann mit Hilfe von türkischen Drohnen, das Ganze bombardiert haben. Mhm. Also es gibt so diese wichtigen Momente und es hätte auch anders kommen können. Also so im Nachhinein ist man immer schlauer, aber Ja, und in dem, als dann
da
diese
sehen wir,
Initial...
Das sind diese berühmten Bilder, ne? Das sind Luftaufklärungen, genau. Offensichtlich. Da steckt dieser, was war das, 60 Kilometer?
60 Kilometer habe ich das Konvoi, in Erinnerung? Ja, der dann mit Drohnen bombardiert wurde und mit anderen Systemen auch. Und
völlig
das sind so, so sehr wichtige Momente in diesem Krieg und hat auch damit zu tun, also Russland hat sich ja auch selber überschätzt, russische Korruption, das sind alles Themen, die da eine Rolle spielen. Aber das finde ich schon auch sehr wichtig zu erwähnen. Plus, und das wurde ja so eben schon
klar
angesprochen,
zu machen, das hätte auch ganz
es
anders
hätte auch
wegkippen
anders
können.
Ja. Und vor allen Dingen die nicht quantifizierbaren Elemente. Sie haben es gesagt, einfach so der Kampfwille der Ukrainer. Denn wenn man sich einfach nur Russland und die Ukraine angeguckt haben, das haben ja viele vor dem Krieg und quasi Panzer gezählt hat, dann schien das so offensichtlich. Natürlich kann die Ukraine nicht gegen Russland gewinnen. Mhm. Aber es gibt eben sehr viele auch nicht quantifizierbare Elemente in einem Krieg.
Genau.
Und da hat die Ukraine eben auch gezeigt,
Danke für die Überleitung. Mal genau, das ist die Frage, die ich zum Abschluss der wirklich frierenden Katrin Eigendorf stellen wollte. Katrin, du als jemand, der gerade vor Ort ist, der sozusagen die Psychologie auch dieses Krieges kennengelernt hat, Gelegenheit hatte, sie zu studieren. Wie nimmst du diese legendäre ukrainische Resilienz, wie nimmst du die bis heute wahr? Ich höre immer wieder, die Leute sind wahnsinnig mürbe, sie sind kaputt, aber sie stehen. Wie erlebst du das?
Ja, ich glaube, dieser Faktor, dass man die Position in einem Krieg nicht nur an der Hardware festmachen kann, das ist was sehr Wichtiges. Das haben wir auch in anderen Kriegen erlebt. Das, was den Ukrainern einen Vorteil verschafft hat, gerade zu Anfang dieses Krieges, das ist, glaube ich, schon die Tatsache, also es wird so ein bisschen von Heroischem berichtet, aber ich glaube, es ist einfach eine Gabe, sich relativ schnell und unkompliziert selbst zu organisieren. Also ich habe das selber erlebt. Wir sind dann, als der Krieg anfing, mit dem Auto kreuz und quer durch die Ukraine gereist. Und überall in den Städten und auch in den Dörfern haben sich ja auch Selbstverteidigungsgruppen gebildet. Das sind ja gar keine professionellen Soldaten gewesen. Mhm. Haben sich bewaffnet, haben ihre Dörfer verteidigt. Genauso die Haltung von Volodymyr Zelensky ist, glaube ich, sehr entscheidend. Er hat ja die Diplomatie im Prinzip verändert. Also ich hatte mit ihm ein Jahr nach Kriegsbeginn mal Gelegenheit, ein längeres Gespräch darüber zu führen. Und er beschreibt das so, dass er sagt, ich habe eigentlich eine Art von WhatsApp-Diplomatie eingeführt. Also ganz schnell, ganz in Kontakt zu treten zu anderen Staatsführern, sich abzusprechen, nicht erst in langen Gesprächen Zeit zu vergeuden. Dieses Talent der Ukrainer in einer schlimmen Situation zusammenzustehen, das zeigt sich bis heute. Und ich glaube, das haben die Russen auf eine Art und Weise unterschätzt, die ihnen wirklich Riesenprobleme bereitet. Ich sehe diese Entschlossenheit der Ukrainer bei all der dramatischen Situation, die das Land im Moment durchmacht, die ist immer noch da. Die werden sich weiter verteidigen. Und wenn man auch sieht, wie die Entwicklung von Technologie hier läuft, es ist ja ein Wettlauf. Es gibt so viele intelligente Leute, die hier versuchen, irgendwie Technologie einzusetzen, schnell und smart, im Prinzip Systeme zu entwickeln, um diesen russischen Angriffen standzuhalten. Auch was Paul ja auch vorhin geschildert hat, wie schnell die Kraftwerke hier wieder repariert werden. Das alles ist die Stärke der Ukraine, ihre Zivilgesellschaft.
Die offensichtlich nach wie vor bereit ist, das, was da gerade auf sie zukommt und einprasselt, auf sich zu nehmen. Weil sie offenkundig, Paul Ronsheimer, wissen, warum sie es tun. Ich frage das auch deswegen, weil ich gerne verstehen würde, welche Rolle spielt in diesem kollektiven Gedächtnis Bucha, Irpin? Wie wichtig ist das heute noch? Wie groß ist dieses nationale Trauma?
Das nationale Trauma ist riesig, aber für die Menschen ist es nicht nur Bucha, Irpin. Ja, das sind ja die Orte, wo, glaube ich, Deutschland dann verstanden hat, was da eigentlich passiert.
Wenn man die Bilder einmal sieht, Sie waren damals der Ersten.
Ich war dort, ja, genau, zu dem Zeitpunkt mit den Klitschko-Brüdern als einer der Ersten auch Reporter, wo man die toten Zivilisten, die ermordeten Zivilisten dort auf der Straße gesehen hat. Und für mich war das etwas auch sehr Augenöffnendes, im Hinblick auf das, was uns vorher erzählt wurde. Ich erinnere mich an diese ersten Kriegstage. Und das muss man vielleicht auch mal sagen. Wir Deutschen, wir können nicht ohne unsere ukrainischen Kollegen berichten. Ja, und die haben mir berichtet von Listen schon Wochen vorher, auf denen sie selbst stehen. Ja, ganz bewusst, also ukrainische Aktivisten, die dann dort in Bucha, weil sie pro-ukrainisch waren, ermordet wurden. Und dann dieser Wahnsinn, der danach anfing, wo gesagt wurde, ah, das ist alles gefaked, wo Russland anfing, diese Propaganda zu verbreiten. Aber wir haben dort mit den Angehörigen gesprochen, deren Männer, Väter, Mütter ermordet wurden. Und das war auch ein Moment dieses Krieges, diese Bilder zu sehen, selbst dort vor Ort zu sein. Und das hat sich eingebrannt, wie Sie richtig gesagt haben.
Ja, ich habe dieses Bild im Kopf, dieser Panzer. Und der fährt um die Ecke, diese Panzerkolonne, und schießt diesen armen Fahrradfahrer einfach mit einem Panzer. Ein Mensch, der vom Einkaufen nach Hause kommt, schießt den einfach vom Fahrrad. Unvorstellbar. War das der Moment, in dem auch klar wurde, mit denen werden Verhandlungen schwierig?
Ja, das war der Moment. Aber nicht nur deshalb, wenn man sich die Papiere anschaut. Heute ist ja immer wieder, dass behauptet würde, ja, das sei ja das beste Angebot gewesen. Am Ende die Verhandlungen in Istanbul, die parallel stattfanden, auch zu diesem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, das Angebot der Russen, das war doch damals so gut, das hätte Selenskyj annehmen müssen. Da ging es auch um eine begrenzte Zahl der Soldaten, die Ukrainer nur noch haben dürften. Also sehr viel weniger, als jetzt diskutiert wird. Es ging am Ende um eine Aufgabe der Ukraine.
Kapitulation.
Also Kapitulation. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt, das war ja, das muss man einordnen, als wir dorthin kamen, waren die Russen geflohen. Bucha, der Vorort von Kiew wie Irpin. Also die Russen hatten fluchtartig diesen Ort verlassen. Diejenigen, die noch gelebt haben. Ja, sehr viele russische Soldaten sind dort gestorben. Im Übrigen auch sehr viele Journalistenkollegen rund um Irpin. Ich habe dort einige Freunde verloren.
Wenn man diese Bilder aus Irpin nochmal, die Überquerung dieses Flusses, diese zerstörte Brücke, wenn sich das nochmal anschaut, und das ist das, was Sie da beschreiben.
Das ist das, berichtet haben. Das war die Situation, wo russische Soldaten auf ukrainische Zivilisten gefeuert haben. Und das waren diese entscheidenden Momente des Krieges. Das muss man ganz klar so sagen. Also, dass sie Irpin, Bucha, Hostomel haben wir gerade drüber gesprochen, der Militärflughafen, wo sie einfallen wollten, dass sie das verteidigen konnten. Und dann die Russen entscheiden mussten, diejenigen, die noch am Leben waren, wir ziehen ab. Das war zu diesem Zeitpunkt dann der Sieg erst einmal der Ukraine über Kiew. Man sieht hier noch die Brücke in Irpin, wo man dann drüber gelaufen ist. Ich erinnere mich ganz genau, ich saß dort an dieser Stelle.
Das Bild, das mir so im Kopf geblieben ist, diese alten Menschen, die auf der Flucht, kaum in der Lage, noch richtig zu laufen, nicht mehr wirklich mobil. Und dann kommst du darüber und man hat immer das Gefühl, da ist eine ganze Gesellschaft, die plötzlich zusammensteht und sagt, so einfach läuft das hier nicht.
Und dahinter, hinter dieser Brücke, genau, wo wir waren, nur 200 Meter weiter haben russische Soldaten geschossen. Sie haben einen Kollegen von uns dort ermordet, Brent Renault. Ich war dort, als seine Trage an uns vorbeigetragen wurde, unter dieser Brücke, die Sie da gerade gesehen haben, weil er weiter noch rein ist und er wollte in ein Dorf. Und er kam nie wieder. Und das Ganze, was uns Journalisten dort passierte, genauso haben sie auch auf Zivilisten dort gefeuert. Und als das dann alles klar wurde, auch wie viele Zivilisten dort in Bucha hingerichtet wurden, hat das natürlich auch etwas in der ukrainischen Bevölkerung verändert, aber auch in der ukrainischen Politik emotional und auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wenn wir Kiew verteidigen können, dieser Moment, ja auch das ist ja völlig verrückt. Ich erinnere bis heute, wir waren dort morgens, sind wir an die Front gefahren von einem Hotel in Kiew, wo die Journalisten, die noch dort waren, geblieben waren, Kollegen von BBC, CNN. Und dann haben wir morgens am Frühstückstisch gesagt, okay, wir gehen jetzt an diese Front, ein anderer ging an die andere Front. Manche dieser Kollegen, ein Kameramann, Pierre von Fox News, ein guter Kollege, er wurde dort ermordet, er kam nicht wieder. Wir saßen morgens mit ihm dort, haben gesagt, an welche Front gehen wir? Wir waren an einer anderen. Und es war so, dass sie kamen zurück, nachdem sie Bericht erstattet haben, in diesen ersten Tagen vor allem, und schalteten den Fernseher an und hörten, in 48 Stunden ist Kiew umstellt. Also dieses Gefühl der ersten Tage, dass das aber nicht passierte. Sie kamen jeden Tag wieder und die Ukrainer standen immer noch. So, und als dann klar war, nach mehreren Wochen, Kiew wurde verteidigt,
war das Gefühl in der ukrainischen Bevölkerung, wenn wir Kiew verteidigen konnten, dann werden wir es auch schaffen, den Rest des Landes zu befreien.
Katrin, für dich noch einmal die Frage als Kriegsreporterin. Was ist für dich der Schlüsselmoment? Du sagtest, für dich ist es nicht Butscha. Was ist es dann?
Es ist nicht Butscha alleine. Also Butscha war sicherlich ein Schlüsselmoment. Aber für mich war der Moment, wo ich noch mal wirklich das ganze Ausmaß dieser russischen Invasion verstanden habe, Irpin. Weil Irpin war ja viel, viel länger unter russischer Besatzung.
Genau.
Und als wir in diese Stadt kamen, noch mal zur Erinnerung, das ist die Stadt, wo man ja auch diese Massengräber dann entdeckt hat, waren die Leute, haben teilweise paralysiert vor ihren Häusern gesessen. Man konnte mit denen kaum reden. Es gab da Menschen, die haben sich über lange, lange Zeit in ihren Häusern versteckt und wirklich nur noch von irgendwelchen Lebensmittelresten und Wasser gelebt. Die Russen haben dort Supermärkte geplündert. Die sind in die Häuser gegangen, haben, das kann man eigentlich kaum beschreiben, also wir haben da teilweise Häuser vorgefunden, da war dann Kot in den Betten. Und das ist mit einer solchen Verachtung sind die dort vorgegangen, dass das schon ja eigentlich schwer fassbar war. Und ich habe auch immer wieder erlebt, dass selbst professionelle Hilfskräfte, auch die Forensiker, die dort zum Beispiel an diesem Gräberfeld die Leichen geborgen haben, völlig überfordert waren. Also die mussten dann teilweise selbst betreut werden. So katastrophal war die Situation da. Und da hat man als Journalist, wenn man da reingeht und das erlebt, auch noch mal einen Eindruck bekommen, wie, in welchem Zustand diese russische Armee ist. Ich habe ja selber lange in Russland gelebt und habe mich mit der russischen Armee auch vorher schon befasst. Und ich weiß, wie verroht diese Armee ist, wie sie im Prinzip auch mit eigenen Soldaten umgeht. Genau. Aber da ist das noch mal klar geworden. Also Vergewaltigung einfach als Methode, als Order von oben, von der so viele Frauen berichtet haben. Entführen von Kindern, die einfach irgendwo rausgenommen wurden und nach Russland verbracht wurden. Dieses brutale und vernichtende Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung als System dieses Krieges, das ist etwas, ja, das habe ich dort verstanden und ja, ich kann es einfach nur so beschreiben, wie ich es jetzt gerade getan habe. Ich finde es immer noch schockierend, wie Russland hier vorgeht.
Katrin, danke dir ganz herzlich. Versuche irgendwo an einen warmen Ort zu kommen und einen Tee zu organisieren. Du hast sehr, sehr lange da in der Kälte ausgehalten. Danke dir sehr. Und ich würde gerne mit euch hier in der Runde, insbesondere auch mit Ulrike Franke, noch mal darüber sprechen, wie sich sagen das Antlitz von Krieg, das Wesen von Krieg verändert hat. Du hast vorhin auch kurz zitiert, irgendwie früher war Krieg, ne, wir stehen 300 Meter voneinander entfernt, so hat das Paul Ronsheimer hier, glaube ich, in der Sendung auch mal berichtet. Und plötzlich redest du von einer Frontlinie, die gar keine richtige Frontlinie mehr ist. Das heißt, was müssen wir uns vorstellen, wenn wir über einen modernen Krieg nachdenken?
Ich glaube, das allererste, und das ist ganz wichtig, weil es gerade auch so was grafisch beschrieben wurde. Krieg ist immer auch das. Also diese Verrohung, Mord, Vergewaltigung, Folter, das ist immer auch Teil des Krieges, selbst in hochtechnologisierten Kriegen. Wir haben ja teilweise so die Idee, die Illusion, dass wenn wir mehr Technik einsetzen und es ist eben Cyberkrieg und es sind Drohnen und es ist all das, dann wird irgendwie der Krieg auch absurderweise fast menschlicher.
Also, wenn wir Befehlsketten verschleiern, wenn nicht mehr klar ist, wer gesagt hat, okay, jetzt jagt die Drohne hoch.
Naja, mehr im Sinne von, dass wenn wir quasi mehr Technologie einsetzen, dass das alles irgendwie blutloser wird. Und insofern auch zum gewissen Grade absurderweise humaner. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, dass Krieg eben immer auch das ist und dass man sich das eben klar machen muss. Das erstmal als um das vorherzunehmen. Aber ja, wir sehen in diesem Krieg eine sehr schnelle Entwicklung, gerade von Militärtechnologie. Das ist in der militärtechnologischen Geschichte immer so gewesen. In Friedenszeiten entwickeln sich Dinge immer langsam und dann kommt ein Krieg.
Und der Krieg ist wie ein Katalysator.
Genau, der ist ein Katalysator und ehrlich gesagt, ein Krieg ist auch immer ein Testfeld und das ist exakt das, was in der Ukraine derzeit auch passiert. Viele Unternehmen sind in der Ukraine, um ihre Systeme auch zu testen. Sie helfen damit auch der Ukraine, aber es ist natürlich auch ein eigenes Interesse. Ja, und wir haben eben diese neuen technologischen Entwicklungen, die sich vor allen Dingen auch immer schneller entwickeln. Also inzwischen, ich sprach gerade in München, es war ja München Sicherheitskonferenz und da war auch die ukrainische Drohnenindustrie sehr präsent und ich sprach mit einer Dame eben, die bei einem Drohnenunternehmen arbeitete und die meinte, also inzwischen müssen wir alle 2 Monate etwa unsere Systeme modernisieren, updaten, upgraden oder wirklich verändern, weil eben die Entwicklung auch von den Gegensystemen eben so schnell ist, dass man da ja immer diese Reaktion hat.
Das heißt, eben fliegt das Ding noch und 2 Monate später sind die schon in der Lage, wo es eine neue Drohne ist, sie zu jammen, wie man das nennt, zu stören.
Zum Beispiel abzufangen, eine neue zu finden. Und deswegen, also man kann das in diesem Krieg auch wirklich sehen. Am Anfang war es vielleicht noch ein Jahr, wo ein System funktioniert hat und inzwischen wird es immer kürzer. Und deswegen haben wir auch verschiedene Systeme, die zu verschiedenen Momenten eine Rolle gespielt haben. Also wenn wir über den Konvoi auf Kiew sprechen, am Anfang des Krieges, der wurde unter anderem zum Beispiel auch mit türkischen größeren Drohnen bombardiert, die die Ukraine damals hatte. Diese Drohnen spielen keine Rolle mehr. Warum? Weil es Gegenmaßnahmen gibt. Inzwischen ist es eben ja die 5., 6., 7. Generation danach. Interessant finde ich auch, dass technologische Entwicklung in solchen Kriegen, die ist nicht geradlinig. Also die Drohne, die heute im Einsatz ist und heute gerade sehr relevant ist, ist technologisch fast derjenigen unterlegen, die wir noch vor einem halben Jahr hatten. Aber es ist eben die funktioniert. Und ich spreche jetzt spezifisch in dem Fall über Drohnen, die Kabel hinter sich herziehen. Also
diese dünnen Glasfaserkabel.
Genau.
Wie lang sind 30 Kilometer?
Genau, ungefähr in der Größenordnung.
Das ist die Dimension.
20, 30 Kilometer. Die sind dann so aufgerollt in so kleinen Kabeltrommeln. Die tragen die Drohnen und die ziehen die hinter sich her. Das ist ja eigentlich absurd. Also kabelgesteuerte Roboter hatte die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Also das ist eigentlich so die technologische Situation. Aber das sind eben die Systeme, die von den Russen nicht elektronisch gestört werden können. Und deswegen sind die gerade überlegen. Ich denke nicht, dass das eine langfristige Entwicklung sein wird. Aber da sieht man eben, ja, zu gewissen Momenten gibt es gewisse Systeme, die relevant sind, weil sie eben gerade einen Vorteil geben.
Und das einmal kurz sozusagen in Klammern mit zu besprechen. Was bedeutet das denn für uns, die wir jetzt gerade so viel Geld in die Hand nehmen für Verteidigung? Was kaufen wir da eigentlich ein? Was bestellt man da eigentlich?
Wir machen ja gerade, wie ich finde, einen klugen und notwendigen Schritt. Wir haben jetzt jahrelang erlebt, dass ukrainische Soldaten nach Deutschland zur Ausbildung gekommen sind. Mhm. Und jetzt gibt es ein Abkommen mit der ukrainischen Armee, dass ukrainische Soldaten nach Deutschland kommen,
uns beibringen,
deutsche Einheiten auszubilden. Ich glaube, dass das auch zwingend notwendig ist, weil man nicht nur etwas von der ukrainischen Technologie lernt, sondern es ist genauso, wie Sie sagen, man lernt auch etwas über diese Form von Kriegsführung und man lernt es am allerbesten von denjenigen, die unglücklicherweise seit Jahren diesen Krieg führen müssen. Also ein guter und wichtiger Schritt für die Bundeswehr.
Sehr schnell dafür zu sorgen, dass diese Kenntnisse, so absurd das klingt, in sowohl die amerikanischen, unseren, die NATO-Armeen überführt werden. Also, dass wir auch gesagt haben, wir müssen das schnell studieren. Einerseits auch, damit die Dinge, die wir liefern, angepasst werden. Und das ist ja auch so, ich weiß noch, Saluschny hat irgendwann gesagt, die Panzer,
Saluschny, der Oberbefehlshaber,
der damalige, der sagte dann, ich würde am liebsten meine ganzen Leopard-Panzer, über die wir hier so intensiv diskutiert haben, verkaufen und dafür Drohnen kaufen in einem Moment. Heute würde das gar keinen Unterschied mehr machen, weil wir haben das eben gehört, Drohnen zu 100 in einer Nacht ausgesandt werden. Und das verändert natürlich auch die Luftverteidigung, also die Flugabwehr. Und da geht es immer um die Frage, mit welchem System das ähnlich preisgünstig wie eine Drohne ist, schieße ich die eigentlich ab. Wenn ich da jetzt IST oder Patriot Abwehrraketen schicke, die Hunderttausende, wenn nicht Millionen pro Schuss kosten und das auf eine 10.000-Euro-Drohne, dann habe ich ein Problem. Also das heißt, dieser ständige Wettstreit zwischen dem Angriff und der Verteidigung beim Jamming, wie komme ich durch dieses sogenannte GPS Denied Territory, also wo die Koordination dann nicht mehr funktioniert, dann eben das Kabelgebundene, dann die Möglichkeit, Möglichkeit mit Flammenwerfern oder mit Drohnen, die quasi so eine Art Schere dabei haben oder Messer, um diese Kabel wieder durchzuschnipsen. So, und das ist ein eigentlich konstanter Wettlauf zwischen der einen oder der anderen Form.
Deswegen nochmal die Frage, wenn es bei uns jetzt um die Frage geht, wie bewaffnen wir uns? Also, dass wir uns bewaffnen müssen, ist irgendwie klar und Konsens auch mittlerweile. Aber die Frage, wie?
Ist eine Riesendiskussion gerade, wurde im Übrigen gerade auch jetzt in München bei der Sicherheitskonferenz sehr viel diskutiert. Ich denke, was wir aktuell brauchen, ist so eine gewisse Mischkalkulation. Es ist richtig, dass wir aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht 100.000 Systeme beschaffen, die in 3 Monaten obsolet sind und irrelevant sind. Das kann es nicht sein. Es kann allerdings auch nicht sein, dass wir jetzt nichts beschaffen und irgendwie denken, wir könnten dann im Falle eines Krieges von 0 auf 100 gehen in unserer Produktion. Soll heißen, ich glaube, wir brauchen eine Mischkalkulation, dass wir jetzt gewisse Systeme beschaffen, allein schon fürs Training. Wir müssen da jetzt ja mit trainieren. Und damit auch unsere Industrie in die Situation kommt, dass sie eben was produzieren können. Das kommt dann auch in die Lagerhalle. Es lassen sich ja auch Dinge dann upgraden, updaten etc. Das ist ja nicht dann komplett obsolet. Aber was wir vor allen Dingen auch tun müssen, ist Produktionsfähigkeiten aufbauen, die jetzt dann vielleicht nicht volllaufen, aber eben für den Fall, dass wir sie dann brauchen, dass das dann hochgestuft werden kann. Und das ist momentan die große Herausforderung, weil niemand will der sein, der Millionen und Milliarden in die Hand nimmt, um was zu kaufen.
Über Millionen redest du da ja nicht.
Es geht
ja nur um Milliarden.
Die dann obsolet sind. Aber wir können eben auch nicht jetzt sagen, wir kaufen jetzt nichts, weil wir das dann machen für den Fall, wir will das dann erst produzieren, wenn wir es brauchen. Wir brauchen auch für die ersten Tage eines hoffentlich nie eintretenden Verteidigungskrieg etwas. Insofern, es ist eine Mischkalkulation, aber da die richtige Zahl und die richtige Art und den richtigen Anbieter zu finden, das ist was, was gerade auch in Berlin und nicht nur in Berlin, natürlich auch in Paris und anderswo sehr intensiv diskutiert wird.
Wie sich das Wesen dieses Krieges verändert hat, wurde mir immer klar in unseren Gesprächen, Paul Ronsheimer. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, in dem Sie sagten, wird immer schwieriger, an die Front zu kommen, weil einfach zu gefährlich. Plötzlich sind so viele Drohnen in der Luft. Ich erinnere mich selber, wir waren in Cherson, dort gedreht, 2023, glaube ich, war das. Und war plötzlich eine sehr gefährliche Situation, weil eine Drohne über uns war und klar war, die sehen uns gerade. Aber das war dennoch beherrschbar. Und ich erinnere mich, wie Sie dann Monate später kamen und sagten, geht nicht mehr, da kann man nicht mehr sein, weil es zu gefährlich ist. Das heißt, wie hat sich das aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Kriegsreporters verändert, der selber 22, glaube ich, unter Beschuss gekommen ist? Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen. Ja. Was war das für eine Situation?
Das war eine Situation, da ging es um den Krieg im Donbass. Lysychansk war die Situation. Mein Kollege Vadim, wir fahren raus in einer Situation, wo die Ukrainer sich zurückziehen. Damals noch in einem Privatwagen. Und man sieht, wie dann etwas hier durch die Scheibe gegangen ist, dort auf dem Wagen. Und
einmal kurz hören in der Atmo hier.
Die Straße ist wahrscheinlich die gefährlichste, die es in der Ukraine gerade gibt.
Das war der Moment, wo der Einschlag passierte, dort in diesem Auto. Womit wir eben überhaupt gar nicht gerechnet haben. Sie sehen da das Loch in der Scheibe. Wahrscheinlich Artillerie, es klingt wie ein Schuss, aber es war wahrscheinlich Artillerie und dann ein Splitter, der dort reingegangen ist. In einer anderen Situation, man denkt erst, ja, ist nur ein Loch in der Scheibe, aber ein anderer französischer Kollege, da ist der Splinter direkt dann hier reingegangen und der ist noch dort in dem Auto damals verblutet. Das war die Situation. Aber Sie machen ja den Vergleich.
Ja.
Es ist heute brutal viel gefährlicher. Also das war eine Situation, wo Sie es noch, also kalkulieren sieht man in der Situation eben auch nicht. Ja, aber Sie wissen,
aber was passiert. Aber es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeit.
Genau, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Genau. Wir waren dort drin, wir haben gesagt, wir müssen dort rein mit den Zivilisten Interviews führen. Was passiert hier gerade? Es war der Moment, und das muss man vielleicht einmal kurz einordnen, die Ukraine verteidigt Kiew im Jahr 22. Dann ging es weiter. Die Russen haben gesagt, wir hören aber nicht auf. Jetzt greifen wir den Donbass an. Das ist ja, darüber sprechen wir in diesen Tagen, dass Richtig. Russland den gesamten Donbass will. Und das war dann Putins Befehl, ihr müsst jetzt so schnell wie möglich den Donbass einnehmen. Was er nicht geschafft hat, aber in diesen Wochen und Monaten, Sommer 22 war das, haben sie eben Orte wie Lysychansk erobert. Und da haben wir berichtet, was dort passiert. Und diese Wahrscheinlichkeit war so, dass zu dem Zeitpunkt, es gab diese Drohnen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die gab es zwar, aber längst nicht in der Stückzahl, nicht in der Intensität. Und heute ist es so, ich war das letzte Mal im Herbst vergangenen Jahres dort an der Front im Donbass, wenn sie dort unterwegs sind, sie treffen wahnsinnig nervöse Soldaten auf dem Weg dorthin. Vorher war es so, sie sind an die Front gefahren, haben von dort berichtet. Dann war es gefährlich. Wenn sie rausgefahren sind, wussten sie, okay, jetzt bin ich einigermaßen in Sicherheit. Heute ist die gefährlichste Situation. Sie fahren und in einem Privatwagen wie dort ohnehin nicht mehr möglich, sondern immer in einem Truppentransporter gepanzert. Und dann fahren sie dort rein, aber auch dann sind sie eben dem ausgeliefert, kommt jetzt eine Drohne. Dann gibt es nervöse ukrainische Soldaten, die sagen, Aufklärungsdrohne über uns, was ich erlebt habe. Dann sind wir schnell unter einen Baum. Kollege Ibrahim Naber,
der hier war,
genau,
ja,
der das sehr eindrücklich
auch
beschrieben hat.
Da ist
hat.
Jemand gestorben, ne? Genau. Der stand 5 Meter weiter. Ich meine, ja, auch er hätte 5 Meter weiter stehen können.
Absolut. Und, ja, und
junger Mann, ne? Junger Familienvater.
Ja, ganz schrecklich. Und die Lage ist so, dass mittlerweile diese Todeszone eben 20, 25, 30 Kilometer geht im Donbass. Und das ist für Berichterstatter so risikoreich geworden, dass es echt schwer ist. Es gibt mehrere.
Das heißt, Sie fahren da weniger.
Ich werde sicherlich wieder auch in die Richtung fahren. Man muss als Reporter dann immer die Entscheidung treffen. Ist es aus meiner Sicht jetzt, ist es die Geschichte, die Sie jetzt transportieren können, dieses Risiko wert? Das ist einfach, wenn mir jemand sagt, es ist irgendwie über 50%, dass sie eine Drohne angreift, das ist ja schwierig zu entscheiden. Aber das bedeutet, und das ist auch der Grund, warum sie wenig Reporter eben an diesen Orten momentan erleben. Ja, also ganz viele Kolleginnen von mir und Kollegen sagen, wir können nicht mehr bis an diesen Nullpunkt. Weil auch einem anderen Kollegen, einem französischen Kollegen, erst vor wenigen Wochen im Oktober war das, der war in Kramatorsk, also im Donbass, sehr weit weg von der eigentlichen Frontlinie, 20 Kilometer, wurde von einer Drohne direkt angegriffen, er und sein Kollege, beide tot.
Und das hat natürlich für die Waffensysteme auch eine Veränderung, auch was wir geliefert haben. Wenn man sich überlegt, wir haben am Anfang mit der Panzerhaubitze 2000, so eine Haubitze, die dann eine bestimmte Kilometeranzahl überreicht. Dann haben wir angefangen mit den HIMARS oder MARS 2, also Raketenwerfer. Dann ging die Debatte los, sollen die Amerikaner diese ATAC-MLs auch liefern, die noch weiter auch möglicherweise ins russische Hinterland reinschießen können, weil natürlich auch die Russen sich quasi immer weiter zurückgezogen haben. Und diese Gleitbomben und die Marschflugkörper häufig von Flugzeugen ausgelöst worden sind, die ganz weit im russischen Territorium sind, im Hinterland waren. Und das ist sozusagen einerseits, weil diese Todeszone, die Kampfzone immer breiter geworden ist, was für Reporter eine Schwierigkeit ist, aber natürlich auch für die Soldaten, für die Versorgung, wenn da jemand verletzt ist. Früher hat man die ja so auf der Trage mit 4 Mann rausgeholt. Die werden inzwischen eben auch angegriffen. Und da kommen dann auch wieder autonome Systeme, praktisch Roboterfahrzeuge, die dann da rausziehen. Aber da sieht man, wie sehr sich das verändert und deswegen jetzt die Ukraine ja selber auch diese weitreichenden Sachen entwickelt. Wenn ich einen Satz noch sagen darf, weil ich das auch so plastisch fand. Sie hatten vorhin geschildert mit diesen Drohnen, die jetzt in Hunderten kommen. Am Anfang des Krieges, in den ersten vielleicht auch sogar Jahren, haben wir jeden Tag noch die Karte des BND gekriegt, wo liebevoll eingezeichnet war der Raketenbeschuss. Da wurde das wirklich noch gezählt und da war die Flugbahn eingezeichnet vom Flughafen Engels oder dann aus der Krim oder aus dem Donbass und wo sie dann eingeschlagen sind. Ich glaube, das könnte man heute angesichts der Menge gar nicht mehr. Da sieht man, wie sehr sich das verändert
hat. Frau Franke, Sie wollten gerade
nur noch ein Satz zu diesen Bodenrobotern, denn das ist in der Tat wieder, das Rad dreht sich weiter. Was wir jetzt sehen, ist wegen eben dieser so viel größer gewordenen Todeszone, haben wir jetzt weniger autonome, sondern eher ferngesteuerte Bodenroboter, also nicht mehr fliegende Drohnen, sondern Systeme, die da genutzt werden, um in der Tat entweder Verwundete abzutransportieren oder auch Equipment und Nachschub zu bringen. Also da sieht man, wie sich das alles eben gegenseitig bedingt und das eine das andere nachzieht. Und das ist jetzt eben die letzte Umdrehung in der in der militärtechnologischen Entwicklung da.
Und ich würde gerne letztes Thema, Herr Maskolo, Sie noch einmal fragen, nukleare Eskalation. Sie als jemand, der so viel Material rund um diesen Krieg gesehen hat, so Vorgeschichte gesehen hat, die Reaktion der deutschen Politik erlebt hat, Olaf Scholz, der dann diese berühmte Spiegel-Titelgeschichte macht, in der er warnt vor einer nuklearen Eskalation. Wie nah dran waren wir tatsächlich? Was weiß man heute darüber?
Also was man weiß, wir sind ja jetzt schon einmal im Jahr 2022 gewesen. Mhm. Im Jahr 2022 beginnt ja ab dem Sommer was ganz Ungewöhnliches, nämlich die Ukraine ist auf einmal militärisch außerordentlich erfolgreich. Man hält es sogar für möglich, dass sie die Krim zurückerobern können. Das ist eine Kombination aus Faktoren. Die Ukrainer kämpfen einfach sehr gut. Erste westliche Waffensysteme treffen ein. Und dann etwas, worüber damals sehr wenig berichtet worden ist. In Wiesbaden wird etwas eingerichtet, was der Oberkommandierende der ukrainischen Armee, Saluschny, unsere Geheimwaffe nennt. Ein Ort, in dem englische und britische Militärs Geheimdienstinformationen zusammenführen und mit den Ukrainern im Grunde gemeinsam alle wesentlichen Schritte der Kriegsführung planen und absprechen. So, das erweist sich als überaus erfolgreich. Dann sind wir im Herbst 2022 und auf einmal kommen die USA mit sehr beunruhigenden Nachrichten auch ins Kanzleramt und sagen, wir glauben, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, in dem die Russland überlegt, taktische Atomwaffen einzusetzen. Also kein großer Atomkrieg, aber einzelne nukleare Gefechtsfeldwaffen einzusetzen. So. Der BND sieht das ganz genauso, dass auf einmal die bis dahin als sehr gering eingeschätzte Wahrscheinlichkeit sprunghaft gestiegen sei. Und es beginnt eine hektische Diplomatie von Seiten der USA. Auf allen Kanälen wird mit der russischen Seite gesprochen. Und in Absprache zwischen dem damaligen US-Präsidenten Biden und Olaf Scholz kommt es auch zu einer Reise nach Peking, zu Xi Jinping, weil es die gemeinsame deutsche und amerikanische Überlegung ist, dass der chinesische Einfluss im Grunde der größte sein wird, Russland davon abzuhalten, das nukleare Tabu zu verletzen. Olaf Scholz fliegt, 22 Stunden Flug, 11 Stunden auf dem Boden. Und es kommt zu dieser Erklärung, dass der chinesische Präsident Xi Jinping dieses nukleare Tabu nochmal bekräftigt. Und die amerikanische Seite sagt, das nukleare Risiko ist damit deutlich reduziert. Es ist die eine.
Noch mal zu dem Risiko, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. In der New York Times gab es doch auch einen Bericht darüber, dass die Gefahr einer nuklearen Eskalation auf 40-50% plötzlich steigt.
Ja, Joe Biden spricht ja sogar, nimmt das Wort Armageddon in den Mund. Auch Bob Woodward schreibt darüber sehr intensiv in seinem Buch. Und auch wir haben für unser Buch mit vielen der Beteiligten gesprochen, mit dem CIA-Chef Burns nochmal und haben diese Episode rekonstruiert. Und es ist der eine Moment, so glaube ich, kann man sagen, in dem die Bundesregierung und auch die US-Regierung tatsächlich das nukleare Risiko für signifikant angestiegen hält. Es ist aber auch, das muss man sagen, der einzige Moment in diesem Krieg. Also wir diskutieren ja viel über die Frage, ob die Sorge vor einer großen Ausweitung des Krieges, einer Eskalation, letztlich auch dazu geführt hat, dass wir nicht alle Waffensysteme geliefert haben, die wir hätten liefern können. Ich habe neulich gelesen, dass Friedrich Merz ganz offen sagt, er glaubt, dass es ein Fehler gewesen ist, dass man im ersten Jahr nicht viel mehr militärisch, wirtschaftlich getan hat. Er sagt, ich bin davon überzeugt, dann wäre dieser Krieg schon zu Ende. Ich mache mir das nicht zu eigen, aber ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die wir so kurz vor dem Jahrestag führen müssen. Eine Sache erinnern. Wir haben jetzt viel über die militärischen Fragen gesprochen. Ich finde, dass es einen Bereich gibt, in dem völlig eindeutig ist, dass wir unserer Verpflichtung gegenüber der Ukraine nicht nachgekommen sind. Das gilt im gesamten Bereich der Sanktionen. Von Beginn an war das Ziel immer, wir unterstützen die Ukraine militärisch und über Sanktionen nehmen wir Russland die Befähigung, Krieg zu führen. Jetzt sind wir kurz davor, ein 20. Sanktionspaket zu schließen. Im 19. Sanktionspaket ist inzwischen ein Rektor einer Moskauer Universität sanktioniert worden, der Kurse anbietet zur Sanktionsumgehung. Wir diskutieren über Ölpreisgrenzen und über die Frage, warum wir Uran nicht sanktionieren können, wie wir mit der Schattenflotte umgehen können. Ich war ebenfalls in München und ich muss sagen, es ist so frustrierend, nicht nur den Ukrainerinnen und Ukrainern zuzuhören, sondern auch so vielen aus anderen EU-Ländern, den Schweden, den Finnen, die sagen, was ist das hier eigentlich mit dieser Schattenflotte? Die fahren alle bei uns vorbei. Man kann sich an den Strand von Fehmarn stellen, dann sieht man sie da tief liegend im Wasser vorbeifahren. Also wir sind in diesem Bereich, so kompliziert das sein muss, lange nicht gut und schnell genug. Und um einen letzten Punkt zu machen, die Drohnen werden ja in der Ukraine alle feinsäuberlich auseinandergenommen. Und was taucht auf? Ja, Bauteile aus Japan, aus Südkorea, aus den USA, aber auch aus vielen europäischen Ländern. Also in diesem Bereich sind wir weit hinter dem zurückgeblieben, was notwendig gewesen wäre.
Ich würde gerne Schlusswort für Frau Franke mit der Bitte um kurze Antwort. Nach Ihrem Dafürhalten, Sie schauen sich das große Ganze an. Stehen wir tatsächlich vor einem möglichen Ende dieses Krieges? Oder ist das eine Situation, mit der wir noch sehr, sehr lange konfrontiert sein werden?
Also so sehr ich es mir wünschen würde, wenn ich mir gerade die Verhandlungen angucke, habe ich den Eindruck, da werden Details verhandelt, aber es gibt weiterhin Riesenunstimmigkeiten, was die großen Fragen angeht, vor allem nämlich natürlich die besetzten Gebiete der Ukraine. Insofern, also ich befürchte, dass dieser Krieg nicht allzu bald zu Ende gehen wird. Auf der anderen Seite, wir haben uns im Laufe dieses Krieges auch immer wieder geirrt. Insofern kann ich nur sagen, ich hoffe, da ist die Einschätzung falsch und es geht schneller vorbei, als wir das so denken.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Es war intensiv, viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.